SRF 1.
Hier ist das Regionaljournal Basel und das sind unsere Themen. Weniger Ehrenrunden an der Basler Schule. Das Erziehungsdepartement will, dass nicht mehr so viele Schüler eine Klasse wiederholen. Zuversicht beim FC Basel. Der FCB-Trainer Murat Yakin will am Sonntag Schweizer Meister werden. Und eine Theologin mit einer ungewöhnlichen Aufgabe. Die Industriepfarrerin Beatrice Bowald ist heute unser Wochengast. Das Wetter, es bleibt kalt mit viel Wolken und auch ein bisschen Regen. Am Mikrofon Patrick Künzle. Schülerinnen und Schüler zu Basel können sich freuen. In Zukunft muss kaum einer, der die obligatorischen 9 Schuljahre durchläuft, noch eine Klasse wiederholen. Ehrenrunden soll es nur noch in Ausnahmefällen geben. Michael Müller.
An der Basler Volksschule muss schon jetzt nur eins von 100 Kindern eine Klasse wiederholen. Einen Weg will der Basler Erziehungsrat und das Erziehungsdepartement den Wert noch mal halbieren. Mit anderen Worten, vom 1. bis zum 9. Schuljahr soll in Basel kaum noch ein Kind sitzen bleiben. So schreibt das Erziehungsdepartement im Basler Schulblatt. Der Hans-Georg Siegner, Leiter Bildung im Basler Erziehungsdepartement, erklärt wieso.
Die Zahl der Repetitionen die soll tief sein, weil auch die Forschung gezeigt hat, dass eine Mehrzahl der Repetitionen eigentlich gar nicht sinnvoll sind, sondern dass man diese Leistungsprobleme oder Entwicklungsprobleme, die die Kinder haben, dass man die mit anderen Massnahmen besser auffangen kann.
Schwache Schülerinnen und Schüler, so die Forschung, sind ihnen nämlich mehr geholfen, wenn sie einzeln und gezielt unterstützt werden, dort, wo sie es am meisten brauchen, statt sie aus ihrer Altersgruppe rauszureissen und ein ganzes Schuljahr nochmal wiederholen zu lassen. Es sei denn, das Kind hat einen Entwicklungsrückstand oder ist aus dem Ausland in die Schweiz gekommen und hat noch Sprachprobleme. Aber bleibt hier der Leistungsgedanke nicht auf der Strecke, fragt man sich. Müssen Schülerinnen und Schüler nicht das Gefühl haben, dass sie die obligatorische Schulzeit quasi im Schlafwagen durchlaufen? Nein, sagt Hans-Georg Siegner. Gerade in der Primarschule brauche ich keine Noten und keinen Selektionsdruck, um die Schüler zum Lernen zu bringen.
Kinder in der Primarstufe, die sich normal entwickeln, die haben Freude am Lernen, die haben Freude an der Leistung. Wenn sie dann in die Pubertät kommen, dort wird es ein bisschen anders. Dort wirkt man eben auch der Wink mit dem Zaunpfahl oder eben die Drohung von einer Repetition. Und darum soll das ja dort auch zur Anwendung kommen. Und bei der Gymnasien ist es ganz klar. Dort gibt es einen klaren Anreiz und auch eine Zielsetzung, möglichst effizient zu der Maturität zu kommen und nicht allzu viel Schlaufen einzulegen.
Tatsächlich ist die Situation an den Basler Gymnasien eine andere. Dort muss jeder 10. Schüler eine Klasse wiederholen. Das liegt einerseits daran, dass sehr viel mehr Schüler als im schweizerischen Schnitt an die Gymnasien übertreten. Und als Gymnasium-Schüler auch diese Klasse wiederholen, wenn sie miserable Noten und kaum noch Chancen auf einen Matura-Abschluss haben. Darum will das Erziehungsdepartement dort die Schrauben anziehen, erklärt Hans-Georg Siegner.
Man muss sich quasi qualifizieren für eine Repetition. Also wenn man ein ganz miserables Zeugnis hat, dann kann man auch gar nicht mehr repetieren, sondern man muss einen gewissen minimalen Durchschnitt haben in einem Zeugnis, dass man das repetieren darf.
Unterm Strich soll es in Basel in Zukunft also deutlich weniger Schüler geben, die eine Klasse repetieren müssen. Und damit spart der Kanton Basel-Stadt auch eine Stange Geld. Im Erziehungsdepartement rechnet man pro Jahr mit rund 4,5 Millionen Franken. Was mit dem Geld passieren soll, sei im Moment noch nicht klar, sagt Hans-Georg Siegner. Das sei ein politischer Entscheid. Sicher ist nur, mit einem Teil davon soll die Verlängerung vom Gymnasium auf 4 Jahre gezahlt werden.
Der FC Basel kann am Sonntag zum 4. Mal hintereinander Schweizer Meister werden. Voraussetzung dafür ist ein Auswärtssieg. Gegner ist der gleiche wie im verlorenen Cup-Final vom Montag, Zürcher Grasshoppers. Das Spiel in Zürich ist der erste von 3 Matchbällen für den FCB. Verliert der FCB, so kann er in den restlichen 2 Spielen noch den Meistertitel ins Trockene bringen. Ich habe vor der Sendung mit dem FCB-Trainer Murat Yakin geredet und ihn gefragt, wie wichtig es für ihn ist, dass der FCB schon den ersten Matchball am Sonntag verwertet.
Zumal wichtig, weil die Konstellation gegen GC natürlich sehr spannend ist. Und wir wollen eine gewisse Reaktion und auch Revanche zeigen, dass wir ein guter Gegner sind, ein guter Mitbestreiter in der Liga. Und dann wollen wir natürlich mit dem ersten Spiel die Entscheidung. Aber klar, wir müssen nicht. Wir können auch mal einen Spielball am Gegner überlassen. Wir müssen gut auftreten, ein gutes Spiel zeigen, so wie es von der Mannschaft gewohnt ist. Und natürlich versuchen zu gewinnen.
Sie haben gesagt, die Konstellation die ist speziell. Man hat am Montag gegeneinander gespielt, gegen GC. Dort im Cup-Finale im Penalty-Schiessen verloren. Muss der FCB etwas besser machen jetzt am Sonntag als am Pfingstmontag?
Ja, besser heisst, nach einer Führung das Spiel nicht aus der Hand gehen. Und das ist das, was ein bisschen schade war. Du hast viel Aufwand betrieben und sicher auch ein Stück weit auch offensiv etwas bestimmen und wo der Gegner uns das nicht einfach gemacht hat, gut verteidigt. Aber ich bin gespannt, wie es in dieser Konstellation in der Meisterschaft wird sein, wenn der Gegner mal muss kommen und ihre Punkte sammeln. Also von dem her für uns eine gute Ausgangslage. In der Meisterschaft sind wir mit 6 Punkten vorne und die wollen wir unbedingt über die Runde bringen.
Die Niederlage im Cup-Finale, haben Sie den Eindruck, die Mannschaft noch beschäftigt in dieser Woche oder kann man das locker abhocken?
Ja, Cup-Finale verlieren ist nie schön. Es ist alles in einem Spiel wird entschieden. Da gibt es noch einen Gewinner und einen Verlierer. In der Meisterschaft kannst du es noch ein Stück weit korrigieren, aber klar, dass es sehr emotional war von einigen Spielern. Das verliert niemand gern in einem Finale, das ist ja klar. Aber man muss dem Gegner gratulieren, sie haben es am Schluss verdient und freut uns jetzt, wenn wir in der Meisterschaft den Sack zumachen und dann vielleicht auch bald freudige Gesichter auf FCB-Seite sehen.
Falls das nicht sollte gelingen, falls man den Sack nicht zumachen kann am Sonntag und gegen GC verliert, dann hat man noch 2 Matchspiele, aber man hat ein schwieriges Restprogramm mit Young Boys und St. Gallen. Was ist Ihr Eindruck, wird die Mannschaft dann nervös werden?
Also wir lassen jetzt mal die Spiele auf uns kommen und wir wollen jetzt das eine Spiel hinter uns bringen und dann schauen wir, was wir haben. Und alles andere haben wir bis jetzt noch nie im Voraus über das übernächste Spiel schon vorbereitet. Also, nervös werden im FCB. Ja, ich glaube, das gehört nicht zu einem Spieler mit der Qualität, die wir brauchen beim FCB.
Also es gibt keine Zweifel, dass der FCB Meister wird?
Wir haben einen ersten Versuch am Sonntag. Den können wir verwirklichen. Und wenn das klappt, dann ist es gut. Und sonst gehen wir auf die anderen Partien los.
Sagt der FCB-Trainer Murat Yakin. Das Spiel am Sonntag auswärts gegen die Grasshoppers fällt am Viertel ab 4 Uhr an. Das Fernsehen übertragt live auf SRF 2. Meldungen aus der Region. Die Basel-Politik verliert ein Schwergewicht. Der 44-jährige LDP-Grossrat und Präsident von der Bau- und Raumplanungskommission Andreas Albrecht tritt auf nächstes Jahr zurück wegen seiner neuen familiären Situation. Das berichtet heute Tageswoche. Der Andreas Albrecht selber sagt über seinen Rücktritt:
Meine Frau und ich erwarten ein Kind und ich würde gerne einen Tag pro Woche mir Zeit nehmen, um daheim für mein Kind zu schauen. Und dazu muss ich mein Arbeitspensum entsprechend reduzieren und habe beschlossen, das so zu machen, dass ich mein politisches Engagement im ersten Quartal von 2014 wird aufhören und mein Arbeitspensum reduzieren und einen Tag pro Woche dann daheim sein für mein Kind.
Sein Amt als Bankratspräsident von der Basler Kantonalbank behaltet der Andreas Albrecht auch nach seinem Rücktritt aus der Politik. An der Mattenstrasse im Kleinbasel hat es heute Nachmittag in einem Gebäude brennt. Ausgebrochen ist der Brand in einem Labor von einer Brandschutzsicherheitsfirma. Ein Mitarbeiter ist dabei mittelschwer verletzt worden. Eine zweite Frau hat sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Beide Mitarbeiter sind zur Abklärung ins Spital gebracht worden. Am Gebäude hat es erheblichen Sachschaden gegeben. Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1, 21 Minuten vor 6 Uhr, Zeit für unseren Wochengast. Die Beatrice Bowald ist Theologin und Pfarrerin mit einer ungewöhnlichen Aufgabe. Seit dem letzten November ist sie Co-Leiterin vom Pfarramt für Industrie und Wirtschaft der beiden Basel. Die römisch-katholische Theologin leitet das Amt gemeinsam mit dem evangelisch-reformierten Pfarrer Martin Dürr. Nebendran gibt sie auch noch Unterricht in Wirtschaftsethik an der Fachhochschule Olten. Diesen Sonntag wird Beatrice Bowald als Industriepfarrerin feierlich ins Amt eingesetzt. Der Christoph Ratz hat Beatrice Bowald zum Gespräch getroffen im Pfarramt für Industrie und Wirtschaft, zmitzt im Kleinbasler Klibeck-Quartier.
Beatrice Bowald, wir zeichnen das Gespräch auf, hier in Ihrem Büro. Und das liegt eigentlich gerade neben dem Industrieareal von Novartis, BASF, Huntsman und wie sie alle heissen. Gehen jetzt Sie als Industriepfarrerin über zu den Angestellten, zum Hilfe oder Beratungen, oder kommen die hier zu Ihnen?
Es ist eher so, dass wir dahin gehen, aber nicht direkt auf den Platz, wie man sich könnte vorstellen könnte, dass wir suchen Kontakt über eine mittlere Ebene, also über die für das Personal verantwortlich sind oder auch Personalvertretende. Da gibt es eine Gruppe, die sich regelmäßig hier trifft. Die tut Martin Dürr moderieren. Ich bin zuständig für die betrieblichen Sozialarbeitenden. Und da hat es einige, die aus der Novartis sind, aber auch aus der Hoffmann La Roche. Und dort bespricht man dann eigentlich, was, wo der Schuh drücken tut.
Das heisst, die Angestellten oder Lehrlinge, die kommen eigentlich nicht direkt zu Ihnen?
Da müssen wir nochmal unterscheiden. Sie haben jetzt von Angestellten und Lehrlingen geredet. Also die Angestellten so jetzt nicht. Das sei denn, es besteht schon Kontakt, wie beispielsweise bei Martin Dürr, der jetzt länger im Amt ist und vorher hier in Basel Gemeindepfarrer war und die Leute kennt. Bei mir ist es jetzt so, dass ich zuständig bin für die Apprentice-Lehrlinge. Das sind die Lehrlinge von der Chemie und Pharmazie, wenn man jetzt so will sagen. Und die haben eine offizielle Ansprechperson in mir. Das ist geregelt mit den Ausbildenden von Ihnen.
Sie sind seit letztem November im Amt. Was haben Sie da schon erlebt im Kontakt mit den Lehrlingen?
Mit den Lehrlingen ist ein Fall gewesen, jetzt, wo mich eine junge Frau kontaktiert hat, die jemand gebraucht hat, die mit ihr reden. Kontakt hatte ich aber eigentlich mit den Lehrpersonen gehabt. Und das Gesamte ist im Aufbau.
Also das heisst, mit Angestellten oder Lehrlingen arbeiten Sie nicht so viel zusammen, sondern eher über, als eine Brückenperson für Sozialarbeiter oder für Personalvertreter in den Unternehmen.
Und dazu noch für die Verantwortlichen vom Unternehmen. Also wir sind dran, einerseits bestehende Kontakte weiter zu pflegen und andererseits weitere Kontakte dann auch zu knüpfen, weil wir zuständig sind für die Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden. Aber das Pfarramt ist ja für beide Halbkantone zuständig und es wäre unmöglich, jetzt einfach alle Angestellten so zu kontaktieren. Aber man kann uns kontaktieren, wenn man ein Anliegen hat. Und da sind wir offen, weil wir haben einerseits eine Aufgabe, eine seelsorgerliche, und die beschränkt sich aber nicht nur auf die Angestellten. Und wir haben aber auch eine Aufgabe, wirtschaftsethische Fragen in den Raum zu stellen und zur Debatte zu stellen.
In der Wirtschaft geht es ja ein bisschen drunter und drüber in gewissen Betrieben. Aktuell hat vor einigen Monaten ja die BASF gerade nebenan bekannt gegeben, dass sie mehrere hundert Angestellte entlassen und den Standort Kliebeck schliessen. Was hat jetzt das ganz konkret in Ihrer Arbeit für Auswirkungen gehabt? Hat das Anfragen gegeben? Hat das Leute gegeben, die auf Sie zugekommen sind? Zum Beispiel Personalvertreter von den Gewerkschaften, die mit dem Unternehmen in Kontakt sind?
Bei mir direkt nicht. Ich wüsste es jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob mein Kollege involviert war. Diesmal nicht. Ich weiss aber von früher, dass bei Schliessungen oder wo es sonst schwierig war, das Pfarramt für Industrie und Wirtschaft involviert war und sich auch aktiv beteiligt hat.
Was hätte man dort können an Hilfe bieten?
Also das eine ist, dass man sich solidarisiert hat, auch bei Protest dann mitgemacht hat. Und das andere dann natürlich auch ein offenes Ohr hatte, seelsorgerliche Begleitung gemacht hat.
Also Sie haben sich dort auf die Position von der, also Sie sind dort noch nicht dabei gewesen, aber die Leute vom Pfarramt haben sich dort auf die Position von der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestellt. Wie verträgt sich das mit Ihrer Brückenfunktion zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Wie würden Sie mit dem umgehen?
Ich würde versuchen, eine vermittelnde Position einzunehmen. Sicher mit Schwergewicht gleich die schwächer sind. Das ist auch von der Tradition her, jetzt aus der ethischen Tradition, wo ich beheimatet bin, mein Kollege natürlich auch. Also da unterscheidet sich katholisch reformiert nicht. Würde man schauen, dass sie sicher eine Stimme überkommen oder die dann auch kann verstärken. Aber es ist nicht so, dass man dann eigentlich Arbeitgebende jetzt einfach verteufeln würde, was leider häufig eigentlich passiert, dass man ein schwarz-weiß Bild malt Und das kann man so nicht sagen. Und es ist auch ein Unterschied, ob das beispielsweise kleine Betriebe sind oder grosse. Man könnte ein Fragezeichen setzen hinter bestimmten Rentabilitäts- oder Gewinnerwartungen.
In Ihrer Biografie, in Ihrer Kurzbiografie im Internet habe ich gelesen, dass Sie sich für die Gleichstellung von Mann und Frau auch intensiv einsetzen. Wie fest haben Sie dort Hoffnung, dass Sie sich in diesem Amt, jetzt im Industriepfarramt, auch besonders können für das einsetzen?
Also einerseits habe ich schon erste Kontakte geknüpft zur Gleichstellungsstelle, zur Gleichstellungskommission, weil dort gibt es ja auch Themen in diesem Bereich, wie beispielsweise Karriere von Frauen. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass ich vernetzt bin mit Wirtschaftsfrauen, wo sich ja auch zeigt, wie kommt Frau da eigentlich weiter in der Arbeitswelt, so dass es wirklich einen Ausgleich gibt. Und dann das dritte, könnte man sagen, sind Themen, die spezifisch hinderlich oder förderlich sind für eine Gleichstellung und wo ich da durch die Vernetzung auch dran bin.
Beatrice Bowald, Stichwort Gleichberechtigung. Da gibt es ja auch Forderungen in der katholischen Kirche. Sie sind ja römisch-katholische Theologin und Seelsorgerin. Und gerade aus Ihren Kreisen kommen auch Forderungen nach mehr Gleichberechtigung für Frauen, für Homosexuelle, nach Zulassung von Geschiedenen und Wiederverheirateten zum Obenmahl. Diese Forderungen hat man in eine Pfarreiinitiative gepackt. Und auf die Pfarreiinitiative hat jetzt gerade aktuell der Bischof Felix Gmür reagiert und hat einen Brief geschrieben und fordert dort drinnen Gehorsam von den Seelsorgerinnen und Seelsorger. Wie kommt das bei Ihnen an?
Der Brief ist ja nicht die Reaktion jetzt auf die Pfarreiinitiative, sondern rundet Gespräche ab, die er geführt hat mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Nachgang jetzt zur Pfarreiinitiative. Und beim Gehorsam, der gefordert ist, ist ein Gehorsam gemeint, wo er sich mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern unter das Wort Gottes stellt. Also er fordert nicht direkt ihm gegenüber, sondern das ist genau ein Punkt, wo noch weiter soll diskutiert werden.
Wie nehmen Sie jetzt aber auf, wenn er grundsätzlich auf die Forderungen reagiert? Also die sind ja recht konkret. Gleichberechtigung für Frauen oder eben auch Anerkennung von Homosexuellen.
Es sind zwei Ebenen. Das eine ist die ganz konkreten Fragen, die Sie jetzt gestellt haben. Das kann natürlich der Felix Gmür als Bischof von Basel nicht alleine lösen. Das ist etwas, das die gesamte römisch-katholische Kirche muss entscheiden, beziehungsweise wo allenfalls Bischöfe können rausschinden, dass allenfalls in einer Ortskirche ein Unterschied gemacht wird.
Also ein Unterschied gegenüber von den offiziellen Vorschriften, die aus Rom kommen, so?
Nein, im Sinn von einer Vielfalt in der Einheit. Jetzt gibt es eigentlich eine völlige Einheit, die praktiziert wird, beziehungsweise wo dann in unseren Breitengraden eine Not dann, erzeugt in der Seelsorge. Beispielsweise gibt man jetzt Kommunion bei geschiedenen Wiederverheirateten oder nicht. Das wird praktiziert und das hat man jetzt einfach auch öffentlich gemacht, weil das eine seelsorgerliche Misere dann bedeutet, wenn man denen nicht gleichwertig begegnen könnte.
Und was bedeutet jetzt für Sie der Brief vom Bischof in der ganzen Diskussion?
Er hat in meinen Augen die Nöte aufgenommen und hat das jetzt nicht bewenden lassen jetzt bei den Gesprächen, die er geführt hat, sondern signalisiert weitere Gesprächsbereitschaft auch mit ersten Ideen, in welchen Gefäß innen, dass das Gespräch soll weitergeführt werden. Und ich finde das unbedingt wichtig, dass der Dialog so weitergeführt wird und in dem er sich mit den Seelsorgenden unter das Wort Gottes und Zeichen von der Zeit stellt, dass das gemeinsame Anliegen soll sein, finde ich, ist das eine gute Ausgangsbasis.
Beatrice Bowald, gehen wir zurück zum eigentlichen Arbeitsfeld von Ihnen, zu den eigentlichen Tätigkeiten als Industriepfarrerin. Das Industriepfarramt ist ja ein Angebot von der christlichen Kirche, ein ökumenisches Angebot. Jetzt gibt es in der Industrie als wie mehr Leute aus anderen Religionen und auch aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Wie stark spüren Sie das jetzt in der Arbeit, also in dem, wie fest jetzt Ihr Engagement gefragt ist?
Also es ist eigentlich so gar noch nicht spürbar, weil der grosse Teil ja gleich noch einen christlichen Hintergrund hat. Und man fragt auch gar nicht danach. Also ich wüsste jetzt beispielsweise nicht, wenn mir Leute begegnen, ob die überhaupt noch in der Kirche sind oder nicht. Also meistens, oder die Wahrscheinlichkeit wäre ja grösser, ich begegne jemandem, der aus der Kirche austreten ist und dann aber gleich einen christlichen Hintergrund hat als jetzt jemand anderem, weil der Kontakt jetzt so zu Arbeitenden ja nicht direkt ist, sondern eher indirekt. Und vom Verständnis her sind wir nicht da jetzt quasi christliche Missionsbetriebe, sondern auf einem Fundament, einem ethischen, das auch einsichtig sein soll. Und von dem her kann man mit uns ja eigentlich reden und diskutieren. Und ist das eigentlich nicht ausschliessend dann?
Sie lehren ja auch Wirtschaftsethik und da sind ja ganz viele Themen heftig in der Diskussion. Stichwort Gerechtigkeit, Stichwort hohe Managementlöhne. Wie stellen Sie sich selber zu diesen Themen, zum Beispiel eben Minderinitiative, die ja angenommen worden ist, oder jetzt denn die 1-12-Initiative der Jungsozialisten?
Das sind direkte Fragen jetzt auf eine konkrete Frage, die einerseits mit Gerechtigkeit zu tun hat. Das andere ist aber dann auch immer die Frage, was für Folgen hat das? Oder könnte das haben? Und da gilt es immer abzuwägen. Und letztlich ist denn das noch schwierig zu sagen, ja oder nein, weil beide Lösungen ihre Nachteile haben und je nachdem auch gravierende Nachteile.
Wie gehen Sie mit den Forderungen um, ganz grundsätzlich? Die kommen ja auch aus der Arbeitswelt, aus einem Unrechtsempfinden. Was denken Sie, was müsste man aus Ihrer Warte, was müsste man da ändern?
Also ich finde, die Forderungen, die sind mehr als berechtigt. Die tue ich jetzt auch konkret im Kurs morgen aufnehmen und unter Gerechtigkeitsaspekt, wo aber eben dann Diskussion ist, in welcher Art soll Gerechtigkeit sein? Geht es nach Leistung? Geht es nach Bedürfnis? Gibt es eine Feudalisierung in unserer Gesellschaft wie einen liberalen, ehemaligen Staatsangestellten meint? Diese Fragen sind eigentlich vertiefter zu diskutieren und nachher dann auch eine Abwägung zu treffen. Und da merkt man dann auch, wir leben in einer komplexen Gesellschaft, wo nicht einfache Antworten möglich sind. Und wo es aber gleich darum geht, konkrete Initiativen dann zu ergreifen und wenigstens dann Debatten über so etwas auch zu lancieren. Manchmal ist ja dann im politischen Prozess, dass dann eine Art Alternative oder Lösung präsentiert wird, wo vielleicht gar nicht einmal die schlechte Lösung ist als die ursprüngliche Idee.
Die Pfarrerin für Industrie und Wirtschaft ist das gewesen, Beatrice Bovald. Das Interview mit ihr hat Christoph Ratz geführt. Die Beatrice Bovald wird am Sonntag um 5 Uhr offiziell ins Amt eingesetzt, aber nicht etwa in einer Kirche, sondern im Rahmen von einer Informationsveranstaltung zum Thema Arbeitswelt im Umbruch. Der Anlass findet an einem traditionellen Wirtschaftsort statt, der sich auch verändert, auf dem Hanroareal zu Liestel. Es ist 5:05 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1, hier nochmals das Wichtigste aus der Sendung in Kürze. An Basler Schulen soll es weniger Ehrenrunden geben. Die Schülerinnen und Schüler sollen eine Klasse nur noch in Ausnahmefällen dürfen wiederholen. Das hat das Basler Erziehungsdepartement beschlossen. Handlungsbedarf besteht vor allem an den Gymnasien. Dort muss fast jeder 10. Schüler eine Klasse wiederholen. Die Quote der Repetenten soll auf 5% halbiert werden. Die Basler Politik verliert einen von ihren einflussreichsten Politikern. Der 44-jährige LDP-Grossrat und Präsident der Bau- und Raumplanungskommission Andreas Albrecht tritt auf nächstes Jahr zurück, weil er sich mehr um seine Familie will kümmern. Sein Amt als Bankrotspräsident der Basler Kantonalbank behaltet er auch nach seinem Rücktritt aus der Politik. Zum Wetter mit der Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute Abend verwünscht man etwa die noch einen Regenguss. In der Nacht bleibt es dann mal länger trocken. Es wird aber sehr kalt, die Temperaturen sinken bis auf 3 Grad und im Oberbaselbiet besteht an vielen Orten das Risiko für Bodenfrost. Morgen geht es dann mit einem Haufen Wolken weiter. Am Vormittag gibt es zwar noch längere trockene Phasen, am Nachmittag kommt es dann wieder häufiger regnen. Temperaturen liegen morgen Nachmittag zu Basel, zu Alensheim und zu Liestl bei etwa 11 Grad. Zu Waldenburg und zu Laufen gibt es höchstens 10 Grad. Auch am Sonntag ist es meistens bewölkt und zeitweise nass, vor allem wieder in der zweiten Tageshälfte. Es bleibt kalt bei höchstens 12 Grad und dazu bläst noch ein zügiger Westwind.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Morgen hören Sie wieder Geschichten, die die anderen Regionen bewegen.
Regional Diagonal schluckt leer. St. Gallen stehen Rentner mit Namen und Alter öffentlich im Amtsblatt, weil sie nicht zum Doktor sind, um zu schauen, ob sie noch für den Strassenverkehr taugen. Regional Diagonal schnupsen, ob sie die alte Gotthard-Eisenbahnstrecke zu Dürauf mit einer legendären Krokodil-Locke. Die Manifesta 2016 ist in Zürich. Das ist ein grosses europäisches Happening für Gegenwartskunst. Und Regional Diagonal fragt sich, was echte Manifesta für eine Katze im Sack ist, die hier auf Zürich kommt. Regional Diagonal sendet. Morgen Mittag nach der 12 Uhr auf SRF 1.
Und Informationen aus unserer Region, die hören Sie wieder morgen oben um 5:30 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich heute der Patrick Hünsle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.